zwischen Hamburg und Haiti.
San Francisco, das Golden Gate für esoterische Hippies, angeschossene Seelöwen und schrullige Fischer. Eine Sendung von Steffen Schneider.
Wieder mal Seenebel. Typisch für das Goldene Tor. Nur noch die beiden rostroten Pfeiler der Golden Gate Bridge ragen aus dem Wasserdampf hervor, der vom offenen Meer in die Bucht hineinströmt. Die Durchfahrt vom Pazifik in die Bucht von San Francisco hüllt sich in dichten Dunst.
Im sechsspurigen Verkehrsstrom, der sich durch den Nebel auf der berühmten Brücke in Richtung San Francisco wälzt, ist ein klappriger Kombi unterwegs. Kirk Lombard, ein Mann Ende 30 mit kariertem Hemd und 3-Tage-Bart, will rüber in die Stadt. Er hat einen Termin unten im Hafen, mit Heringen und Aalen. Mit einer Hand hält er das abgegriffene Lenkrad, mit der anderen die Mundharmonika. Kirk Lombard ist Fischer und in Personalunion Fischfang-Entertainer. Er lenkt seinen alten Pickup hinunter an die Hafenpromenade. Hier flanieren Spaziergänger auf weiten Rasenflächen, Kinder spielen Ball, jung und alt entspannen in der parkähnlichen Anlage. Eine knallgelbe Straßenbahn rumpelt in der Ferne durch die Häuserschluchten, einen der vielen Hügel bergauf. Kirk holt ein kleines rundes Wurfnetz aus seinem alten Pickup und marschiert zur Hafenkante. Rasch stehen einige Zuschauer neben ihm. Kirks One-Man-Show beginnt. Man kann Kirk nämlich bei der Arbeit zusehen. Wie fängt man zum Beispiel Heringe in der Laichzeit, fragt er die Umstehenden und antwortet natürlich gleich selbst.
You're gonna walk up to the shoreline, you're gonna pull out your net and you're gonna go, ah! And that's how it's gonna hit the water.
Man nimmt das Netz und zack, wirft es rein. Die Gewichte ziehen das Netz über dem Schwarm zusammen, wie eine Wolke des Todes. Und dann alles voll glitzerndem Fisch. 30 Pfund. Ihr zieht hoch. Die Eier der Weibchen spritzen euch in die Augen. Die klebrige Milch der Männchen auch. Alles voll. Eine Riesensauerei. Ach, überall fliegen die Schuppen herum. Mit nur einem Wurf habt ihr euren Jahresvorrat an Hering.
And the scales are like, and the scales, and then you're gonna be like, ah, yes! It's a great, a life-affirming thing. And one throw, you just got your entire year's supply of herring.
Aber leider gibt es heute keine Heringe. Es ist auch nicht Laichzeit. Im Netz zappelt nämlich nichts. Kirk ist ein Schnacker, ein unterhaltsamer Verkünder von Anglerlatein. Er schnappt sich sein Netz und wandert weiter an der Hafenpromenade entlang. Sein Ziel ist ein mannshoher, übelriechender Auslass der städtischen Kanalisation. Dort will er seinen entgeisterten Zuschauern zeigen, dass man selbst im Trüben fischen kann.
San Francisco, einst Sehnsuchtsort der Hippies und Surfer. Scott McKenzies Lied ist eine Liebeserklärung an die Stadt und die Flower Power Generation. Der Titel stürmte Ende der 60er die Charts und wurde die Hymne der Blumenkinder, die im Haight-Ashbury District lebten. In den farbenfrohen viktorianischen Holzhäusern mit bunt bemalten Autos auf den Straßen und bizarren Second-Hand-Shops lebt der Hippie-Geist San Franciscos in diesem Viertel bis heute fort. Auch andere Wahrzeichen der Stadt sind weltberühmt. Außer der rostroten Golden Gate Bridge, die übervollen bunten Waggons der Kabelbahn und die steilen Straßen, die in der Polizeiserie Streets of San Francisco mit ihren rasanten Verfolgungsfahrten quasi selbst die Hauptrolle gespielt haben.
Die Bucht von San Francisco ist ein riesiger Naturhafen mit Pazifikanschluss. Die Durchfahrt wurde erst 1775 entdeckt, wegen des ständigen Nebels. Sie ist schmal, von hohen Felsen begrenzt. Ihren Namen, Golden Gate, erhielt sie zu Zeiten des kalifornischen Goldrausches Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Bevölkerung des damals kleinen Hafenstädtchens explodierte von 1.000 auf 25.000 in einem einzigen Jahr. Hunderte Schiffe der Neuankömmlinge aus Asien und Europa blieben herrenlos am Ufer zurück, weil die Mannschaften wie besessen auf die Goldfelder stürmten. Die zahllosen Wracks wurden mit Sand und Geröll gefüllt und bilden heute das Fundament großer Teile von Hafen und Downtown San Francisco.
Gegenüber der Stadt, nördlich der Golden Gate Bridge, im Tal von Rodeo Beach, steht das größte Meeressäugerkrankenhaus der Welt, das Marine Mammal Hospital. Es ist ein grauer Zweckbau mit einem großen, überdachten Freigehege. Die Skulptur eines riesigen Seeelefanten thront vor dem Haupteingang. Auf dem Hof der Klinik blubbern Wasserbecken, rauschen Pumpen, Rohrleitungen mäandern übers Gelände. In den Wasserpools räkeln sich Robben und Seelöwen. In einem Gebäude der Klinik herrscht gerade Hektik. Es ist die Notaufnahme. Eine gestrandete Seelöwin ist eingeliefert worden, völlig entkräftet. Das massige Tier liegt schon in Vollnarkose im Untersuchungsraum. Überall blinken medizinische Apparate. Ultraschall, Beatmung, EKG, ein mobiles Röntgengerät. Ein Dutzend Mediziner und Helfer beschäftigt sich konzentriert mit der Technik und dem Tier. Angespannte Gesichter. Es geht um Leben und Tod. Die beiden Ärzte, Rebecca Smith und Sean Johnson, wollen herausfinden, was die Seelöwin so geschwächt hat. Es ist so, als würdest du einen Menschen behandeln, sagt Sean. Im Halbdunkel des Emergency Rooms leuchtet grünlich der Monitor des Ultraschallgerätes. Rebecca fährt immer wieder mit dem Suchkopf über den Bauch des Tieres. Plötzlich findet sie etwas. Im Körper des Tieres steckt ein Projektil. Aber ein Einschussloch ist nicht zu sehen.
Die Kugel ist auf der linken Seite, wohl noch über den Rippen. Ich kann es nicht genau sagen. Wir müssen noch präziser untersuchen. Wenn wir die Seriennummer auf der Kugel finden, kann man vielleicht sogar den Täter ermitteln.
Es kommt oft vor, dass Fischer auf Seelöwen schießen. Sie sehen in den Tieren Konkurrenten. Doch dann wird klar, dieses Tier ist nicht gestrandet, weil es angeschossen wurde. Es muss etwas anderes haben. Sean und Rebecca entschließen sich, die Kugel nicht herauszuholen. Zu gefährlich.
Oft ist es besser, die Kugel einfach drin zu lassen. Sogar Menschen leben mit Kugeln im Körper. Die herauszuoperieren, ist meistens das größere Problem.
Die Nase der Seelöwin steckt in einer Maske. Mit Lachgas wird sie in Schlaf gehalten. Puls, Blutdruck und Atmung überwacht eine Anästhesistin am Kopfende des OP-Tisches. Vorsichtig kontrolliert sie die Augen und das Gebiss des Tieres.
Sie muss schön gleichmäßig schlafen, nicht zu tief, aber auch nicht zu leicht. Sie darf ja nichts spüren. Genau so soll es sein. Die Augen verdreht und das Zahnfleisch schön rosa.
Noch wissen die Ärzte nicht, was die Seelöwin so geschwächt hat.
Ganz in der Nähe, auf der inneren Seite des Golden Gate, liegt Sausalito, die Sonnenseite der Bucht. Schicke Häuser der gut Betuchten schmiegen sich an den Berghang, alle mit Blick aufs Wasser. Reiche Erben residieren hier, Start-up-Millionäre und Prominente. Unter ihnen sind auch einige Größen der Hippie-Zeit. Carlos Santana besitzt hier ein Grundstück. Die Musiker von Jefferson Airplane wohnen irgendwo oben am Hang. Das Ufer von Sausalito ist seit den 50er Jahren besiedelt von einer windschiefen, aber farbenfrohen Hausbootkolonie. Halb versunkene Wracks, Pontons mit Gartenlauben, fantasievolle Hütten mit Namen wie Starship, Peacemaker oder Love dümpeln am Steg. Dazwischen ein schwimmender Marihuana-Garten, ein paar Pflanzenkübel in einem mit Styropor ausgestopften alten Autoreifen. In Kalifornien ganz legal. Das Leben hier ist easy. Abenteuerliche Bündel aus Telefon- und Stromkabeln baumeln zwischen den schwimmenden Wohnungen am Steg. Hier wohnen die, die es nicht geschafft haben bis nach oben an die Hänge mit den guten Adressen. Oder die, die den Hippie-Traum einfach weiterträumen wollen.
Eine kleine Bude mitten in der Marine Shipwright-Werft von Sausalito gehört Victoria Colella. In dem unscheinbaren hölzernen Schuppen betreibt sie ihre Werkstatt für Bootsbeschriftungen. Victoria Colella ist auch mit knapp 60 noch ein Hippie. Lange, inzwischen graue Haare, bunte, wallende Klamotten und lachende Augen. Sie zeigt aus dem Fenster der Werkstatt auf die imposante Skyline von San Francisco. Dort hat sie jahrelang als Grafikdesignerin in einer Werbeagentur gearbeitet. Dann hat sie sich als Bootsbeschrifterin selbstständig gemacht. Heute will Victoria auch ihrem eigenen Boot einen neuen Namen geben. Aber zuvor muss der alte Name reingewaschen werden. Spirituell natürlich. Auf dem Steg hat sie schon alles vorbereitet.
Ich lösche den alten Namen aus, alles, was mit ihm zu tun hatte. Sein Geist, die Schrift, Buchstaben, alles muss ausgelöscht werden.
Ihr Boot, ein winziges, schneeweißes Arbeitsdingi, liegt umgedreht auf zwei Holzböcken. Es hieß bisher Material Girl. Geht gar nicht, findet Victoria, die der westlichen Konsumwelt längst abgeschworen hat. Der neue Bootsname soll lauten Valhalla. Victoria zündet ein Büschel hellgrüner Blätter an. Weißer Qualm steigt auf.
Das ist weißer Salbei, eine traditionelle Methode der Indianer zur spirituellen Reinigung. Nur Rauch kann eine Aura durchdringen.
Mit dem qualmenden Büschel tanzt Victoria um das Boot herum. Dann richtet sie den Blick in die Berge und ruft die Geister an.
Oh, mächtiger Herrscher der See, Herrscher über alle Schiffe, auf denen wir fahren. Wir rufen dich an, in deiner Erhabenheit aus deinem Gedächtnis auszulöschen, den Namen Material Girl.
The name Material Girl.
250 Hausboote liegen hier dicht beieinander. Draußen in der Bucht dümpeln noch einige Boote vor Anker. Viele Menschen fühlen sich magisch angezogen von diesem besonderen Ort. Victoria Colella weiß natürlich warum.
Sausalito is a
Hier ist so viel Energie. Von den Gezeiten, die durch die Bucht strömen. Vom Nebel, der über die Berge schwappt. Vom Wind, der die Segelboote treibt. Ein wahnsinniger Energiefluss. Das zieht die Menschen an. Bestimmte Menschen. Ich könnte hier nicht mehr weg.
I can't leave. It's got me.
Wenn du in den 60er Jahren aufwächst und kein Hippie wirst, sagt Victoria, dann stimmt mit dir etwas nicht. Bis heute findet man in Sausalito Spuren einer schillernden Vergangenheit. In kleinen Studios am Ufer haben Jefferson Airplane, Janis Joplin und Grateful Dead den Soundtrack der Hippie-Ära aufgenommen. Und auf einem Hausboot in Sausalito, gleich neben Victorias Werkstatt, schrieb Otis Redding seinen Welthit Sittin' on the Dock of the Bay.
Sittin' in the morning sun, I'll be sittin' when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sittin' on the dock of the bay, watching the tide roll.
Kirk Lomberts Angeltouren enden immer am Kanalisationsrohr von Downtown San Francisco. Dort fängt man zwar keinen Speisefisch, hier lebt aber der affengesichtige Kanalaal, wie Kirk ihn nennt. Kirk balanciert auf den großen Betonbrocken vor dem Auslass und schwingt einen Draht mit Haken. Unter ihm schwappt trübes, sehr trübes Hafenwasser.
This is how you do it. That's a wire hanger from my closet. This is
so wird's gemacht. Man nimmt einen Kleiderbügel aus Draht, einen Bambusstock und ein Qualitätsklebeband aus Mexiko. Sollte es in der Bucht einen einzigen Aal mit einem Funken Selbstachtung geben, dann sitzt er in diesem Loch hier. Wenn er anbeißt, ziehe ich ihn ins Netz. Der Aal hat ein affenähnliches Gesicht.
Die saubere Küste, der offene Pazifik, ist nur ein paar Meilen entfernt. Hinter den Bergen von Sausalito ist er schon zu sehen. Aber im Meeressäugerhospital haben sie gerade andere Sorgen, als einen Aal aus der Kanalisation zu fischen. Die Ärzte wissen immer noch nicht, was die Seelöwin hat. Sie machen DNA-Abstriche, nehmen Urin- und Blutproben, nichts.
Angeschossene Seelöwen haben wir oft, aber das Projektil ist nicht der Grund, warum sie gestrandet ist. Sie wurde von einem Hai gebissen. Das sehen wir häufig, eine raue Welt da draußen. Seelöwen werden gejagt von Haien und Orcas.
Die narkotisierte Seelöwin wird Krabby getauft und bleibt zur Beobachtung im Krankenhaus. 8 Leute schleppen den 300-Kilo-Brocken nun aus dem Emergency Room ins Freigehege. Rebecca hofft, die geschwächte Seelöwin bald freilassen zu können, obwohl sie keine Diagnose hat. Das Tier muss nun erst mal aufgepäppelt werden. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song.
In Sausalito geht die Namensgebung von Victorias Boot in die letzte Phase. Jetzt ohne Hokuspokus, stattdessen mit Schablone, Farbe und Pinsel. Akribisch und mit ruhiger Hand malt Victoria den neuen Namen auf den Heckspiegel des kleinen Ruderbootes.
Valhalla hat mit Sausalito zu tun. Es gab mal eine berühmte Bürgermeisterin hier, Sally Stanford. Sie hatte ein großes Bordell namens Valhalla.
Victoria steht unter Zeitdruck. Sie braucht das Boot für ihren nächsten Beschriftungsjob im Hafen. Den kann sie nur vom Wasser aus bewältigen. Als der Bootsname fertig ist, wird es doch noch einmal spirituell.
Exalted ruler of the North Wind.
Umjubelter Herrscher des Nordwinds, erlaube uns, deine mächtige Kraft zu nutzen und erspare uns dabei die Geißel deines eisigen Atems. Scourge of your frigid breath.
Direkt im Hafen von San Francisco liegt Fisherman's Wharf, die Touristenmeile. Überall Hotdog-Buden, Karussells, Gaukler, Bettler und Souvenirkioske. Menschen drängeln sich an den Ständen, gern mit San Francisco-T-Shirts auf den üppigen Leibern. Der berühmte Fischereianleger ist aber auch ein echter Hafen. Kirk Lombard, der schrullige Fischer, betreibt hier einen speziellen Fischlieferservice, für den sich sogar schon ein Investor interessiert hat, aus der Internetbranche.
Als ich damit angefangen habe, kamen Leute und meinten, hey, da machen wir eine App draus. Eine App, mit der man frischen Fisch bei dir bestellen kann. Ich sagte, ich habe keinen Schimmer, was eine App ist. Egal, ich mag es lieber auf die altmodische Art. Wir zerlegen den Fisch, wir verpacken ihn und liefern ein echtes Produkt, verdammt nochmal.
Durch das Labyrinth des schmuddeligen Hafenbeckens schiebt sich langsam ein zerbeulter Fischkutter heran. Leinen werden geworfen, ein bärtiger junger Bursche hantiert an Bord. Es ist Walt, ein befreundeter Fischer, der eine neue Lieferung für Kirk Lombard anlandet. Geangelte Lachse, 6 Kilo Brocken, nachhaltig gefischt. Die braucht Kirk für seine Biofischkiste. Mit einem extra langen Bootshaken zieht er jeden einzelnen Lachs vom Kutter in seine Schubkarre auf der Pier.
Hey, how many fish you get, Walt?
8.
Cool. Nice size?
Yeah, big fish.
All right.
8 Stück. Schöne Größe. Kirk kauft nur von Fischern, die er kennt. Er will die besten Lachse und er will seinen Kunden ein gutes Gewissen gleich mitverkaufen. Es ist früh am Morgen. Kirk ist der Einzige auf Pier 45. In ein paar Stunden werden hier sehr viele Kutter liegen und mexikanische Großhändler tonnenweise Fisch verladen. Egal woher.
Ich muss unbedingt vor den anderen Händlern hier sein. Und so früh ist kaum jemand am Pier. Mein Vorteil, ich wohne ja oben in der Stadt und habe es nicht so weit. Walt hat heute den besten Fang. Die meisten Boote sind draußen geblieben. Walt kam rein. Er wollte wohl endlich mal wieder duschen, stimmt's?
Walt ran in. I think Probably because he wanted to take a shower, is that right?
In einem riesigen Kühlhaus auf der Pier hat Kirk eine kleine Ecke angemietet mit Edelstahltisch, Waage und einem schiefen Holzregal mit Blankoaufklebern, Eddingstiften und Klebeband. Das reicht ihm. Hier zerlegt er die frischen Lachse in kleine Portionen und verpackt sie. Für seine Bio-Fischbox-Abonnenten in der ganzen Stadt.
So what I do here is try to parse out about a pound.
Immer genau ein Pfund. Viele seiner Kunden mögen auch noch ein Stückchen Bauchlappen dazu. Zweimal pro Woche liefert Kirk seine Bio-Fischboxen an Büros in der Stadt.
Am Rodeo Beach bildet sich gerade ein Menschenauflauf. Badegäste und Wanderer haben Wind davon bekommen, dass heute die Seelöwin Krabby in die Freiheit entlassen werden soll. Sie hat sich in den vergangenen Tagen bestens erholt. Das Ärzteteam schleppt das riesige Tier gerade in einer Kiste zum Strand hinunter. Dr. Sean Johnson ist zuversichtlich, dass Krabby trotz des Projektils zwischen den Rippen im Pazifik zurechtkommt.
Es ist immer ein Höhepunkt, wenn wir Tiere zurückbringen können. Ein toller Tag am Strand, viele Leute sind da, viele Kinder. Alle wollen es miterleben.
Viele hundert Mal haben sie schon Patienten ausgewildert. Dennoch bleibt es jedes Mal spannend. Sie brauchen viele Helfer. Das Tier wiegt fast 300 Kilo und der Weg zum Meer ist nicht ganz ohne. Sie müssen jetzt die Kiste von einem Strandwagen mit Ballonreifen auf den Strand herunterwuchten. Die Helfer bilden ein Spalier in Richtung Pazifik, damit Krabby nicht in die falsche Richtung läuft. Sean öffnet die Tür des Käfigs. Die Seelöwin ist putzmunter und robbt, von wegen falsche Richtung, sofort zum Wasser. Bei den Menschen am Strand und den Helfern fließen Tränen.
Das ist immer das Schönste. Ich könnte heulen. Sie kehrt zurück nach Hause.
Dann ist es geschafft. Krabby verschwindet in der Brandung.
Happy Moment! Wunderbar!
Krabby taucht noch einmal kurz auf. Für sie wird es nicht einfach da draußen. Der Pazifik vor San Francisco ist nämlich die Heimat des weißen Hais. Und es sind immer viele Fischer unterwegs, die Seelöwen überhaupt nicht mögen.
Ein ehemals weißer, in Würde gealterter Pickup rollt durch Downtown San Francisco an der Hafenpromenade entlang. Cable Cars rumpeln vorbei, die spiegelnden Fassaden der Bankentürme auf der einen und der palmengesäumte Uferstreifen auf der anderen Seite. Kirk Lombard, der Fischhändler, dreht entspannt am Lenkrad, obwohl er quer durch die City muss, mit 36 Pfund frischem Lachs im Auto.
Ich liefere heute an die Ostseite der Bucht. Eine Bestellung für Oakland, eine für Emeryville und eine für Berkeley. Dort sind die Abholstationen. Meine Kunden bedienen sich selbst, machen die Kühlbox auf und holen sich ihre Portion Fisch.
Kirk fährt über die Bay Bridge auf die andere Seite der Bucht, Richtung Osten. Dann stoppt er vor einer großen Halle, American Steelworks. Am Firmentor der Stahlbaufirma steht seine sogenannte Dropbox, eine Art gekühlter Postkasten für die Biofischlieferung. Seine Kunden bezahlen im Voraus, per Abonnement. Mit geübten Bewegungen tauscht Kirk jetzt leere Behälter gegen frische, volle aus.
Yeah, that's my magic box. See the picture of me? Last week. This week. Salmon for everybody. Caught yesterday. I got one more box.
Frischer Lachs für alle. Gestern gefangen. Eine Kühlbox hat er noch. Die letzte Ladung Lachs geht rüber nach Oakland, einer etwas heruntergekommenen Stadt an der San Francisco Bay mit Drogen- und Kriminalitätsproblemen. Die schmuddelige Schwester des stolzen San Francisco also. Seit einiger Zeit aber ist Oakland auf dem Weg, hip zu werden.
Immer mehr Kreative, IT-Firmen und Werbeagenturen eröffnen Büros in Hinterhöfen oder leerstehenden Fabrikhallen. Im Jahr 2000 ist Pixar, das legendäre Animationsfilmstudio, nach Oakland gezogen. Der riesige Studiokomplex belegt einen ganzen Block im Stadtteil Emeryville. Es ist das Gelände einer Fruchtverarbeitungsfabrik von Del Monte. Am monströsen Haupteingang, einem italienisch anmutenden Tor aus hellen Sandsteinsäulen und dunkler Holzpergola, fährt Kirk Lombard allerdings vorbei. Er darf nur hinten rein, durch den Lieferanteneingang. Das Studio ist abgesichert wie eine Festung. Überall Überwachungskameras. Kirk muss sich anmelden am Tor.
Okay, this is the nerve center of Pixar. And I do an employee drop-off for Pixar. Seaforager, Seafood.
Kirk verschwindet mit seiner Kühlkiste auf dem Gelände von Pixar. Hier werden gerade die nächsten Blockbuster entwickelt. Vielleicht sogar ein neuer Findet Nemo. Kirk Lombard hilft mit, auf seine Art, mit frischem Fisch.
Unterwegs zu ihrer Kundschaft ist auch Victoria Colella. Bedächtig rudert sie in ihrem Dinghy Valhalla durch den Hafen von Sausalito. Ein Segler hat eine alte Yacht restauriert. Jetzt fehlt nur noch der Schriftzug am Heck. Libra soll das Schiff heißen. Die Klebefolie dafür hat Victoria schon vorgefertigt, aus Vinyl. In ihrem Dinghy schiebt sie sich ganz dicht ans Heck der kleinen Segeljacht heran. Auf Knien und kopfüber richtet sie den neuen Schriftzug aus. Ihre Haare hängen fast im Wasser.
Beschriftung mache ich überall. Manchmal liegen die Boote im Wasser, manchmal mitten in der Bucht, manchmal liegen sie in der Werft.
Der Bootseigner Brett taucht auf. Ein junger Mann mit Dreadlocks, fusseligem Bart und farbverschmierten Klamotten. Brett arbeitet seit 3 Jahren an dem Boot und ist begeistert von der neuen Schrift.
It looks great, yeah. Looks very nice.
Warte ab, bis wir es dran haben.
Nein, wirklich, sieht super aus. Das ist das Tüpfelchen auf dem i. 4 Jahre habe ich an dem Boot gearbeitet. Alles restauriert, Rick, Rumpf, alles. Und jetzt ist der Name der letzte Schliff. In 4-5 Wochen will ich aufbrechen. Erstmal runter nach Mexiko.
Brett will hinaus in die weite Welt mit der Libra, sich seinen Lebenstraum erfüllen. Und Victoria hat wieder mal $150 verdient. So mag sie es. Dankbare Kunden, schnelle Bezahlung und schnell wieder zurück nach Sausalito. Auf die Sonnenseite der Bucht von San Francisco. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one.
California, here we come, right back where we started from. Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal San Francisco, das Golden Gate für esoterische Hippies, angeschossene Seelöwen und schrullige Fischer. Eine Sendung von Steffen Schneider. Es sprachen neben weiteren Svenja Pages, Michael Hark, Torwe Müller und Katja Pilaski. Technik Hans-Christian Beseke, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Wolfgang Heinemann. Diese Sendung entstand in Kooperation mit Mare TV des NDR Fernsehens.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.